Guten Morgen, mein Name ist Karl, ich bin auch Teil des Leipzig-Projektes und ich darf heute mit euch den Text lesen, der im Markus-Evangelium Kapitel 12 steht, den findet ihr auch im Programmheft abgedruckt. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Gott, danke für diesen Morgen. Danke, dass du uns heute die Möglichkeit gibst, den Gottesdienst zu feiern und dass wir eben zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt gleich Friedrich segnest, dass du ihnen die Worte sprechen lässt, die du für ihn vorgesehen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns anregst und uns selber, die wir alle immer wieder mit dir verhandeln, versuchen dahingehend vielleicht Auswege zu suchen und die uns passend zu machen, dass du uns da Klarheit schenkst und uns dahingehend erleuchtest und uns einfach Weisheit schenkst, da gut zu entscheiden.
Amen. Danke, Karl, fürs Lesen. Ein bisschen umdisponierende Technik, aber jetzt habe ich ein Mikrofon, das sollte auch funktionieren. Jetzt hört ihr mich zumindest. Genau. Ich habe eine Frage für euch. Wem gehört dein Leben? Beziehungsweise welche Bereiche deines Lebens gehören dir? Je länger ich lebe, desto mehr realisiere ich, dass ich Teile meines Lebens habe, die ich bereitwillig an andere abgebe. Immer wieder realisiere ich, dass ich durch mein Leben gehe und irgendwo Bereiche, Zeiten, Abschnitte, Winkel meines Lebens anderen Menschen gebe. Und ich glaube, das tun wir alle Menschen. Jeder von uns findet sich darin wieder. Weil wenn du zum Beispiel zum Arbeitgeber gehst und einen Arbeitsvertrag unterschreibst, dann sagst du dem: Okay, mit meiner Unterschrift bestätige ich dir, dass du 40 meiner Wochenstunden bekommst und mit denen über mich bestimmen darfst. Natürlich kannst du jederzeit kündigen und aus dem Arbeitsvertrag wieder aussteigen. Aber erstmal ist die Unterzeichnung eines Arbeitsvertrags eine Bestätigung, jemand anderes 40 deiner Wochenstunden zu geben. Oder wenn du ein Kind bekommst, einige von uns haben das getan in dieser Kirche, dann bist du dir als Mutter bewusst, dass die ersten paar Wochen und Monate, und je nachdem, wie das läuft, auch länger, deinen Schlaf aufgibst und du dem Kind die Erlaubnis gibst, die Kontrolle über deine Nächte zu haben. Und das tust du irgendwie bereitwillig, weil du willst, dass dieses Kind überlebt und nicht verhungert und deswegen musst du stillen und so weiter. Aber du gibst dem Kind die Erlaubnis, deine Nächte zu kontrollieren. Oder wenn wir Steuern zahlen, angenommen wir haben diesen Vertrag unterschrieben beim Arbeitgeber und kriegen unseren ersten Lohnzettel, spätestens dann realisieren wir, dass das Geld, was wir dabei bekommen, nicht alles unser ist, sondern dass ein Teil dieses Geldes an den Staat abgeht und wir Steuern zahlen müssen. Beziehungsweise du Probleme bekommst, wenn du es nicht tust. Wir alle geben dann einen Teil unseres Geldes an den Staat weiter. Und so funktioniert das im ganzen Leben. Jeder von uns gibt bestimmte Bereiche unseres Lebens an andere Personen oder an andere Institutionen ab. Und wir geben Kontrolle und Besitzrechte über unser Leben an andere ab. Und warum machen wir das? Vielleicht, weil wir uns eine Belohnung erhoffen, weil wir sagen, okay, diese 2.000, 3.000, 4.000 Euro, die ich für diese 40 Stunden Arbeit bekomme am Ende, die sind es mir wert und deswegen bin ich bereit, hier eine Zeit lang meines Lebens aufzugeben, damit ich dieses Geld bekomme. Oder wir haben Angst und wir sagen, okay, ich will nicht Steuern hinterziehen, weil ich habe keine Lust auf die ganzen negativen Konsequenzen, wenn ich dann angezeigt werde und verfolgt werde und keine Ahnung was vom Staat gesucht, habe ich keinen Bock drauf, also zahle ich Steuern. Oder im Falle der Mutter, wir lieben das Kind. Und weil wir jemanden lieben, sagen wir, ich bin bereit, mich selbst zu opfern, um dem anderen etwas Gutes zu tun und um dem anderen zu dienen. So, und in all diesen Situationen, und es gäbe noch viele, viele weitere Beispiele. In all diesen Situationen senden wir eine Message darüber, was uns wichtig ist. Das, wo du deine Zeit, wo du deine Energie, wo du dein Leben quasi an andere oder an andere Dinge investierst, da zeigst du, das ist mir wichtig, das hat Priorität in meinem Leben, dem bin ich loyal gegenüber. Und es hat eine Beziehung von ich gehöre dir, weil du mir wichtig bist oder weil mir diese Sache wichtig ist oder weil ich das will. Und warum stelle ich diese Frage und warum fangen wir damit an? Weil wir einen Text vor uns haben, in dem es sehr krass um Besitzrechte geht, in dem es um die Frage geht, wem gehört eigentlich was? Und ich möchte mir diesen Text mit euch angucken und drei Fragen beantworten. Nämlich erstens die falsche Frage, sollen wir dem Kaiser Steuern geben? Zweitens die richtige Frage, was sollen wir Gott geben? Und drittens die ultimative Frage, was gibt uns Gott? Und für die von euch, die ein Programmheft haben, sind die Punkte nochmal abgedruckt. Und ihr könnt auch Notizen machen, wenn ihr wollt. Genau, Punkt 1, die falsche Frage. Fangen wir mal damit an, mit wem redet Jesus hier eigentlich? Ihr habt den Bibeltext gerade gehört oder vielleicht habt ihr ihn auch vor euch. Aber in Vers 13, ich lese es nochmal vor, steht hier, und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. So, und da sind neben Jesus noch drei Parteien, die hier aktiv sind. Einmal die Herodianer, einmal die Pharisäer und einmal sie. Und ich möchte ein bisschen Licht auf diese Ausgangslage werfen und ein bisschen in den Kontext reingehen, was wichtig ist für uns, um zu verstehen, wo wir uns hier gerade befinden. Als erstes einmal zeitlich gesehen, wo befinden wir uns hier gerade? Jesus ist in Jerusalem eingezogen am Palmsonntag, also so das, was wir heute im Kirchenjahr feiern, das ist hier schon geschehen. Jesus ist vor 2-3 Tagen, also es ist hier vermutlich der Dienstag vor Ostern, ist Jesus nach Ostern reingezogen und wir befinden uns jetzt so zeitlich 2-3 Tage vor seiner Kreuzigung. Und er verbringt seine letzten Tage mit den Jüngern zusammen in Jerusalem. Und er übernachtet da nicht, sondern reitet jeden Tag oder wandert jeden Tag wieder rein nach Jerusalem. Und jeden Tag, wo er nach Jerusalem reinkommt, geht er auch in den Tempel. Und das heißt, diese Textstelle, die wir uns gerade angucken, findet im Tempel statt, im Zentrum des jüdischen Lebens, da, wo das gesamte religiöse Leben passiert und wo alle wichtigen Leute und alle Leute da waren. Da sitzt er gerade oder ist gerade mit seinen Jüngern. Und er hat jetzt schon ein paar Unterhaltungen hinter sich. Er ist irgendwann im Vormittag in den Tempel reingekommen und wir sehen in den Abschnitten, die vor dem stehen, wenn ihr eine Bibel vor euch hättet, könnt ihr zurücklesen, da sind mehrere Gespräche, die davor schon passieren, wo immer wieder Leute zu Jesus kommen und ihm Fragen stellen. Und wo immer wieder Leute zu Jesus kommen und ihn herausfordern wollen. Wo die Autoritäten, nämlich die Priester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, so sagt das Markus im Kapitel davor, die alle zu ihm kommen und ihn versuchen, Fangfragen zu stellen. Und ihn versuchen, ihn anzugreifen und ihn anzuklagen und ihn zu überführen und irgendwie versuchen, ihn bloßzustellen. Und das heißt, Jesus hat jetzt schon eine ganze Reihe von Unterhaltungen hinter sich, in dem Leute immer gekommen sind, um ihn herauszufordern, um ihn irgendwie niederzumachen. Und es lag daran, dass er jetzt gerade 3 Jahre rumgezogen war in Israel und während dieser 3 Jahre immer und immer wieder Leute provoziert hat durch das, was er sagt oder was er tut. Dass er immer und immer wieder in Konfrontation mit den Autoritäten geraten ist und immer wieder Konflikte hatte, weil er verrückte Ansprüche gestellt hat oder weil er unglaubliche Worte gesagt hat. Und die religiöse Elite, also diese Ältesten, diese Schriftgelehrten, diese Priester, die sind die ihn eigentlich mit am meisten gehasst haben, weil er immer und immer wieder diese Machtstellung von denen angeklagt hat und weil er immer und immer wieder das religiöse System, was sehr auf Macht und Prestige und was auch immer gebaut hat und viel auch missbraucht worden war, fälschlicherweise, dass er es angeklagt hat. Und so war es jetzt auch die letzten paar Unterhaltungen, die sind immer wieder zu ihm gekommen und haben versucht, ihn mit verschiedenen Themen herauszufordern und zu überführen. Und er, schlau wie er ist und weil er weiser ist als die, hat jedes Mal sie aufs Kreuz gelegt und immer wieder ihnen gezeigt, ja, das ist funktioniert aber anders, als ihr euch das denkt. Und sie haben ihre Argumente verloren. Und jetzt nach einer Reihe von Unterhaltungen, wo sie immer als Verlierer rausgegangen sind, sind sie ein bisschen frustriert. Und tatsächlich der Vers vor Vers 13, Vers 12 sagt es, dass sie alle weggingen und dass sie nicht mehr wussten, was sie sagen sollten. Und haben dann jetzt einen verzweifelten Schachzug gemacht. Sie kommen jetzt auf die Idee, okay, wir als religiöse Elite schaffen es nicht, Jesus zu überführen. Wir sind zwar die Institution, wir haben die Macht und so weiter, aber irgendwie, wir kriegen es nicht hin, ihn anzuklagen. Also, lasst uns mal jemand anders schicken. Und dann schicken sie 2 Parteien, nämlich die Pharisäer und die Herodianer. Und die Pharisäer, das war eine religiöse Laienbewegung, die größte Gruppierung eigentlich im Judentum. Und die wollten ihren Glauben radikal ausleben. Die haben ihren Glauben gelebt und die haben gesagt, Glaube ist unglaublich wichtig und wir müssen alle besonders heilig sein und wir müssen alle besonders für Gott leben. Und das waren quasi diese erzkonservativen, bibeltreuen Juden zu der Zeit. Das waren diejenigen, die gesagt haben, hey, alles für Gott, wir geben alles, wir wollen alles. Und das waren Leute, die mit dem Staat Rom und die mit dieser religiösen Elite auch nicht immer viel anfangen konnten. Da gab es viele, viele Streitigkeiten auch zwischen den beiden. Und es ist eigentlich verwunderlich, dass diese religiöse Elite mit denen überhaupt spricht und die überhaupt losschickt, um Jesus zu überführen, weil die eigentlich auch Streit unter sich hatten. Aber weil sie so verzweifelt sind, schicken sie jetzt einmal die Pharisäer, die Rom ablehnten, die Römer ablehnten, die ganz viele Sachen in der Gesellschaft hatten, wo sie aneckten. Und gleichzeitig schicken sie aber die Herodianer. Und die Herodianer, das war eine politische Bewegung. Das war keine religiöse Gruppe, das war eine politische Gruppe. Und das war eine politische Gruppe, die dem König Herodes, der von Rom eingesetzt war, loyal waren und die die römische Besatzungsmacht, die Israel unterdrückt hat, genutzt haben zu ihrem eigenen Besten. Und die im Grunde genommen darunter profitiert haben, dass es hier jetzt die römische Besatzungsmacht gab und die vor allem jüdischen Volk auch nicht gut angesehen waren, weil die ja mit dem Feind eine Sache gemacht haben. Und die Herodianer und die Pharisäer, die waren noch viel, viel mehr verfeindet als die Pharisäer und die religiöse Elite. Und diese religiöse Elite schickt jetzt diese zwei Gruppen, die eigentlich verfeindet sind, zu Jesus und sagen, hey, wir haben es nicht geschafft, wir kriegen Jesus nicht überführt, dann macht ihr das mal. Und die Pharisäer und Herodianer, die mochten Jesus auch beide nicht, insofern einen gemeinsamen Feind zu haben, dann kann man auch gewisse Dinge mal zurücklassen. Und weil sie diesen gemeinsamen Feind, dieses größere Problem Jesus jetzt sehen, sagen sie, okay, wir machen mal eine Sache, wir legen mal unsere ganzen Streitigkeiten und Probleme hin, weil wir müssen dieses Problem jetzt erstmal unter Kontrolle kriegen. Und das war tatsächlich etwas, was relativ häufig war, dass Leute zu gemeinsame Sache gemacht haben, um Jesus zu überführen, weil Jesus irgendwie zum Staatsfeind Nummer eins wollte von vielen Leuten. Und die kommen jetzt zu ihm und stellen ihm eine Frage. Und in Vers 14 steht, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Die Frage, die sie hier stellen, ist eine Zwickmühle. Erstmal ist es eine klare Ja-Nein-Frage. Also man kann ja nur entweder sagen, ja, du sollst Steuern geben oder nein, du sollst keine Steuern geben. Und die wollen ihm jetzt eine Fangfrage stellen oder eine Zwickmühle packen, weil beide Antworten, ja oder nein, eine Gefahr für Jesus sind. Weil sie genau wissen, beide Antworten würden für ihn Probleme bringen. Weil auf der einen Seite hätte er gesagt, nein, wir sollen keine Steuern zahlen, dann steht da diese Herodianer, die politische Partei, die für die Römer eigentlich spricht und für König Herodes und die sagen, hey ja, wenn du hier ein Aufrührer bist, wenn du sagst, wir sollen keine Steuern zahlen, dann nehmen wir dich gleich mal gefangen und führen dich ab. Die hätten eine römische Kohorte gerufen und hätten Jesus gleich abgeführt. Und das heißt, die Antwort Nein hätte dazu geführt, dass die politischen Gegner und die politischen Mächte Jesus ausradiert hätten und weggenommen hätten, weil er wäre dann als politischer Rebell und als Aufrührer und als jemand, der quasi einen neuen Aufstand im jüdischen Volk anzettelt, als ein solcher würde er gesehen werden. Und damit wäre er vom Feld und die hätten das Ziel erreicht, was sie wollten und hätten Jesus abgeschafft. So, jetzt auf der anderen Seite, wenn er gesagt hätte, ja, ihr sollt Steuern zahlen, dann sind da die Pharisäer, die grundsätzlich Rom ablehnen, so wie große Teile des Volkes auch, und die in dem Steuerzahlen eine Anerkennung vom römischen System sahen. Und die gesagt haben, hey, wenn du diese Steuern zahlst, dann bist du ja dem Kaiser loyal und der Kaiser allein von den politischen Problemen her, bezeichnet sich selbst auch noch als Sohn Gottes und als Hohepriester. Und damit war es für die Pharisäer Götzendienst, wenn Jesus sagen würde, ja, gib diesem Kaiser diese Loyalität, gib diesem Kaiser die Steuern. Also, wenn er sagt, ja, du sollst Steuern zahlen, dann kommen die Pharisäer und klagen ihn beim Volk an und er hätte seine Stellung als Prophet, Messias, Rabbi, wie auch immer, komplett verloren und wäre als Götzendiener dargestellt worden. Und so steht er in der Situation, wo beide Antworten für ihn Probleme hervorrufen können. Und die denken, ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir Jesus. Jetzt haben wir eine Frage, da kann er nicht aus dem Weg gehen. Egal, wie er die beantwortet, er wird ein Problem kriegen. Und er versteht natürlich, warum sie kommen. Und das ist etwas, was uns auch oft begegnet. Jesus durchschaut seine Gegner von vornherein und begreift immer schon sehr frühzeitig, dass sie nicht kommen, weil sie ernsthaft was von ihm wollen. Und wenn ihr die letzten Wochen in den Gottesdienst waren, habt ihr gemerkt, wir haben eine Reihe von solchen Fragen durchgemacht, wo jedes Mal Leute zu ihm kommen und sagen, wir haben mal eine Frage für dich, aber eigentlich stellen die gar keine Frage. Eigentlich haben die schon eine Antwort im Kopf und die Frage ist nur irgendein Vorwand. Und genau das haben wir hier auch wieder. Die kommen zu ihm nicht, weil sie ernsthaft Interesse an ihm haben. Nicht, weil die wissen wollen, was Jesus dazu denkt, sondern weil die ihm eine Falle stellen wollen. Und deswegen, er entlarvt es gleich und fordert sie heraus. Und ich weiß nicht, wie gut du Jesus kennst und ob du heute Christ bist. Herzlich willkommen, wenn du es nicht bist. Vielleicht ist das dein erstes Mal im Gottesdienst. Du brauchst hier kein Vorwissen, du brauchst diese ganzen Parteien nicht kennen. Deswegen erklären wir sie. Aber lass mich dir eine Sache über Jesus sagen, die sich durch sein ganzes Leben durchzieht und die wichtig ist und die auch diese Stelle symbolisiert. Jesus hatte Feinde. Es ist klar, Jesus hatte ganz viele Feinde und Jesus hatte ganz viele Gegner und Jesus hatte ganz viele politische und religiöse und familiäre Menschen, die alle irgendwie was gegen ihn zu sagen hatten. Aber Jesus hat nie aufgehört, mit seinen Gegnern zu reden. Jesus hat nie aufgehört, Unterhaltung mit seinen Feinden zu führen, egal wie bescheuert die Aussage der anderen war. Und ich glaube, dass das, was Jesus gelebt und was uns vorgelebt hat, etwas ist, wovon wir viel lernen können. Reden wir mit unseren politischen Gegnern, mit unseren religiösen Feinden? Jesus hat es getan. Und er tut es auch hier. Und er ist bereit, sich auf etwas einzulassen, was von vornherein eigentlich eine Anfeindung gegen ihn war, was ein Angriff gegen ihn war, was heuchlerisch war. Und er lässt jetzt beide Parteien auflaufen und er fordert sie auf, etwas zu bringen. Was sagt er? Bringt mir einen Denar. Und ein Denar war zu der Zeit klar für alle Leute, was das war. Und es war wichtig, weil der Denar war diese Steuer. Der Denar war eine Kopfsteuer. Also jedes Jahr kam der römische Kaiser und hat von jeder Person, groß und klein, alt und jung, arbeitend oder nicht arbeitend, im römischen Reich gefordert, dass sie einen Denar abgeben als Kopfsteuer. Egal, ob du was hattest oder nicht, einmal im Jahr musstest du diese eine Kopfsteuer von einem Denar abgeben. Und auf diesem Denar aufgedruckt war auf der einen Seite das Gesicht des Kaisers. Und dann sagst du da Kaiser Augustus, das Gesicht da drauf. Und auf der anderen Seite stand dieses drauf, was ich eben schon gesagt habe, Sohn Gottes und Hohepriester. Und damit war diese Münze an sich schon ein Ausdruck, hey, ich bin der Kaiser, ich bin der Herrscher hier. Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Hohepriester und ich habe das Recht, von euch Dinge einzufordern. Und ich fordere einmal im Jahr von euch die Steuer ein und ich komme einmal im Jahr zu euch und ich will diesen Denar haben. Der Denar war ungefähr 150 Euro, also so ein Tageslohn eines Arbeiters und wurde von dem Kaiser in Rom hergestellt. Und jetzt zeigt Jesus, also erstmal sagt er ihnen, bringt mir diesen Denar und dann hält er den vor ihnen hin und fragt, wessen Bild ist das? Und die wissen es natürlich. Jeder wusste das, jeder wusste, welches Bild auf diesem Denar drauf war. Und da steht jetzt dieses Bild vom Kaiser. Und sie antworten richtig und Jesus sagt das. Und dann kommt seine Antwort in Vers 17 und das ist beeindruckend. Vers 17 steht, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Seht ihr, wie er dieser Ja-Nein-Frage aus dem Weg geht? Also die waren ja wieder an dem Punkt, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir eine Ja-Nein-Frage, wie wir ihn überführen können. Und Jesus, genial wie er ist, macht daraus eine Sowohl-als-auch-Antwort. Und er bestätigt auf der einen Seite die Steuer. Er sagt, hey, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Hier ist eine Münze, die gehört ihm. Hier ist ein Bild drauf, die wurde von ihm geprägt, die wurde von ihm gemacht. Gebt ihm doch diese Münze. Das ist im Endeffekt auch nur eine Münze. Und bestätigt damit die Steuer und gebietet denen auch so, zahlt die. Gebt ihm die Kopfsteuer, das gehört doch ihm, ist doch sein Geld. Gebt ihm das doch wieder. Aber auf der anderen Seite ignoriert er nicht das, was die Pharisäer wollten. Er ignoriert nicht deren Anspruch, Gott zu verherrlichen und Gott alles zu geben, sondern er sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Und das hätte unglaublich viele Implikationen zu Frage Politik und Steuer, auf die ich jetzt nicht alle eingehen will. Aber eine Sache einmal grundsätzlich, Jesus baut kein politisches Reich. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber Jesus baut kein politisches Reich, in dem es ihm darum geht, irgendeine besondere Herrschaftsform oder irgendeine besondere politische Struktur zu etablieren, sondern er schafft ein Reich, in dem seine Anhänger in der Lage sind, in jedem anderen politischen System zu existieren. Die Kirche hat politische Aufgaben, ohne Frage, aber es ist keine politische Agenda, die wir in erster Linie fahren. Als Christ muss man auch in Politik irgendwo interessiert sein, weil es ist wichtig. Aber es ist keine politische Agenda, die wir führen. Und es ist kein politisches Reich, das Jesus baut. Und so ist es egal für die Kirche erstmal, ob wir in einer Theokratie oder einer Autokratie oder einer Demokratie oder einer Monarchie oder wo auch immer leben. In jeder dieser Herrschaftsformen kann Jesus Reich existieren, weil er kein politisches Reich baut. Und da kommt die Idee von Trennung von Kirche und Staat her. So, aber was ist jetzt der zweite Teil der Aussage? Der, worauf eigentlich das Gewicht dieses ganzen Textes liegt. Weißt du, die Steuer war nur so ein Nebending. Das war die falsche Frage. Es ging gar nicht eigentlich darum. Die eigentliche Frage ist jetzt, gebt Gott, was Gottes ist. Und was meint er damit? Was meint er damit, gebt Gott, was Gottes ist? Seht ihr, auf der einen Seite, er hat die Münze des Kaisers gehabt und gesagt, okay, hier ist das Ebenbild des Kaisers drauf. Gebt ihm die Münze, weil ist ja seins. Und für die Hörer zu der Zeit wäre klar gewesen, und vom Kontext ist es eindeutig, er redet auch bei der Frage, gebt Gott, was Gottes ist, auch über eine Bildnisfrage. Er redet auch hier davon, dass es irgendein Bild gibt, was Gott gehört. Der Kaiser hat eine Münze, die gehört ihm, weil sein Bild drauf ist. Gott hat auch irgendwas, was sein Bild trägt, was ihm auch gehört. Und was war das? Für die Juden damals war es klar, für uns nicht mehr ganz so. Die Antwort ist der Mensch. Die Juden haben die ersten 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Die kannten das Alte Testament mehr oder weniger auswendig. Und denen war klar, dass im ersten Buch Mose in Kapitel 1, Vers 26 steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und so hat Gott bei Adam und Eva ganz am Anfang der Schöpfung gesagt, ich werde mir ein Bildnis auf dieser Erde schaffen. Ich werde mir ein Bildnis schaffen. Und zwar den Menschen. Das wird mir ähnlich sein. Das wird mein Ebenbild tragen. Und seit Adam und Eva ist jeder Mensch im Ebenbild Gottes gemacht. Egal, welche politische Ausrichtung er hat, egal aus welcher Rasse er kommt, egal zu welcher Zeit er lebt, egal wie viel Geld er hatte. Jeder Mensch ist Ebenbild Gottes und wir sind alle auf einer Ebene. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und die gleiche Argumentation, die Jesus jetzt sagt, bei der Münze. Hier ist eine Münze, weil das Bild des Kaisers drauf ist, gehört zu dem Kaiser, sagt er. Hier ist der Mensch. Und weil das Bild Gottes auf dem Menschen ist, gehört der Mensch Gott. Jeder von uns gehört Gott. Jeder von uns im Leben und im Sterben, mit Seele und mit Geist, mit Körper, mit allem, was wir sind, im Schlafen und im Wachzustand, ob wir an ihn glauben oder nicht. Jesus sagt, wir sind Gottes. Wir gehören Gott. Und ich habe euch vorhin die Frage gestellt, wem gehört euer Leben? Und ich weiß nicht, wie du die Frage beantwortet hättest. Aber von der Bibel her, vom Alten Testament und vom Neuen Testament und von dieser Stelle her ist klar, dir gehört gar nichts in deinem Leben. Nichts in unserem Leben gehört erstmal uns. Alles in unserem Leben, jeder Winkel, jedes kleinste Detail gehört Gott. Und das ist schwer für uns heute. Es ist schwer für uns, für unsere Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die von Selbstbestimmung geprägt ist, für eine Kultur, in der es sehr viel um eigene Erfüllung geht. Es ist schwierig und das haut das erstmal vom Kopf. Aber die Bibel sagt uns, wir gehören nicht uns selbst. Und ich möchte mich einmal ganz kurz speziell an euch richten, die ihr Christen seid und Teil des Leipzig-Projekts seid. Weil ich glaube und ich mache mir Sorgen, dass wir Schwierigkeiten und Probleme in unserem Glaubenleben hier haben, weil viele von uns oder alle von uns irgendwo damit kämpfen, dass es bestimmte Bereiche in unserem Leben gibt, in denen wir Gott kategorisch ausklammern. Dass wir mit Dingen kommen, wo wir sagen, Gott, da will ich dich nicht Teil von haben. Da will ich nicht, dass du drüber herrschst. Das will ich nicht, dass dir das gehört. Und das ist für einige von uns vielleicht unsere Sexualität, wo wir sagen, hey, Gott, du hast mir zu meiner Sexualität gar nichts zu sagen. Deine Gebote sind veraltet. Und wir wollen das nicht oder es gefällt uns nicht oder was auch immer. Und wir sagen, hey Gott, deine veralteten Gebote zum Thema Sexualität haben mir nichts zu sagen. Daran muss ich mich nicht halten. Und für andere ist es unser Geld. Und wir sagen, hey Gott, ich will dir dienen. Ich will mit dir leben. Ich will auch in die Kirche gehen. Und ich bin auch dabei. Aber 10% oder mehr von meinem Gehalt wegzugeben, das ich mir hart erarbeitet habe oder vielleicht noch mehr Geld dir zur Verfügung zu stellen, nee, das, so weit kannst du nicht gehen. Den Bereich darfst du von mir nicht fordern. Und für wieder andere ist es unsere Freiheit oder unsere Freizeit, wo wir sagen, hey, ja, ich gehe in die Kirche, wenn ich Zeit habe. Ich bin vielleicht auch immer mal wieder bei anderen Events dabei oder so und vielleicht diene ich Gott auch und so weiter. Aber dass du von mir forderst, dass ich vielleicht meine Hobbys einschränken muss, um anderen Leuten zu helfen und dass ich vielleicht meinen Urlaub aufgeben muss, weil ich irgendjemandem anders Zeit zur Verfügung stelle. Das geht uns zu weit. Und in all diesen Beispielen, und man könnte noch viele, viele andere fallen, wollen wir mit Gott leben? Und ich glaube, wenn ihr Christen seid und im Leipzig-Projekt seid, dann spiegelt ihr mir das immer wieder, ihr wollt mit Gott leben. Aber ich glaube, wir haben eine Gefahr, und ich sehe die Gefahr in unserer Kirche, weil ich sie auch bei mir sehe, dass wir bestimmte Bereiche haben, wo wir Gott nicht reinhaben wollen. Und wir verhalten uns ein bisschen so wie Gollum in Herr der Ringe. Und wir haben so diese Dinge, wo wir sagen, mein Schatz, wir reden mit Gott irgendwie so mit Meister Frodo an, Aber eigentlich sagen wir, geht es uns gar nicht darum, dass er unser Meister ist, sondern wir benutzen ihn. Wir haben diese Dinge, wo wir sagen, Gott, die darfst du nicht anfassen. An die Bereiche darfst du nicht ran. Und ich sage bewusst wir, weil ich kenne das auch. Ich kenne diese Versuchung und ich kenne diesen Kampf. Und dieser Kampf hört nicht auf, nur weil man Pastor ist oder weil man 10, 20, 50 Jahre mit Jesus läuft. Das ist ein Kampf, der in uns vorgeht, weil das wirklich zu tun, was Jesus hier fordert und ihm alles zu geben und zu sagen, gib Gott, was Gottes ist und ihm unser ganzes Leben hinzustellen, hat nicht nur ein Problem mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft oder was auch immer, sondern ist etwas, was in unserem Herzen ist, etwas, was in unserem Innersten drin steckt. Jeder von uns ist hier drin ein Rebell. Und es ist nicht immer schlecht, ein Rebell gegen bestimmte Dinge zu sein. Aber gegen Gott solltet ihr kein Rebell sein. Das ist der eine Punkt, wo wir nicht gegen rebellieren sollen. Und jeder von uns ist aber ein Rebell. Jeder von uns, ehrlich, als ich vorhin gesagt habe, nichts in deinem Leben gehört dir, das war keine schöne Nachricht. Es gefällt keinem von uns. Es gefällt mir selbst nicht, während ich das predige. Wir haben etwas in uns, das sagt, ich will dir nicht gehorchen, Gott. Ich will dir nicht gehören. Ich will dir vielleicht diese Bereiche meines Lebens geben, aber diesen Bereich, nee, den fährst du besser nicht an. Und selbst wenn wir das in der Theorie gutheißen würden, selbst wenn wir in der Theorie sagen würden, ja, ich stimme dem zu, Gott gehört mein Leben, ich will ihm auch mein Leben geben, eigentlich will ich mich ihm voll geben, eigentlich will ich voll dabei sein, dann fehlt uns trotzdem die Motivation dazu, oder? Selbst wenn wir das in der Theorie gutheißen, wie oft merken wir dann doch, dass wir das äußerlich vielleicht versuchen können, aber innerlich nicht schaffen. Und das stellt uns alle für ein Problem, egal ob du Christ bist oder nicht. Weil woher kriegen wir die Motivation, etwas zu tun, was wir nicht tun wollen? Keiner von uns im ganzen Leben, in allen Bereichen unseres Lebens, wir tun nichts, ohne eine Motivation zu haben, oder? Warum stehen wir auf? Warum machen wir irgendwas in unserem Leben? Weil wir eine Motivation haben, um irgendwo hinzukommen. Wenn diese Motivation ausbleibt und wenn wir die nicht haben, dann bewegen wir uns nicht, dann tun wir gar nichts. Und wie schaffen wir es? Wie kann es passieren, dass unser rebellisches Herz eine Motivation bekommt, eine Sehnsucht bekommt, etwas zu tun, was Jesus hier fordert? Ich habe vorhin von drei verschiedenen Antrieben gesprochen. Warum wir einen Job annehmen und einen Arbeitsvertrag unterschreiben oder Steuern zahlen. Und die ersten beiden, da ging es um Angst oder um Belohnung. Aber es gab noch eine dritte Motivation, und zwar die der Mutter für ihr Kind. Und es war eine Liebe. Eine Bereitschaft, sich freiwillig, begeistert, liebevoll, immer wieder und wieder und wieder für ein Kind aufzuopfern. Da ist eine intrinsische Mutterliebe drin, die unabhängig davon ist, was das Kind zurückgibt. Die unabhängig ist davon, was das Kind mir geben kann. Und das ist eine Motivation, die wir brauchen. Wenn wir eine derartige Liebe für Gott bekommen, dann wollen wir ihm alles geben. Aber woher kriegen wir so eine Liebe? Woher kriegen wir den Wunsch, Gott alles zu geben? Woher kriegen wir eine Liebe, die so bedingungslos ist wie die Mutterliebe? Und damit sind wir bei der letzten Frage, beim letzten Punkt. Was gibt uns Gott? Seht ihr, dieser letzte Punkt, der zielt auf das Herzstück des christlichen Glaubens ab. Der Punkt, an dem alles steht und fällt. Nämlich um das Evangelium, um die große, gute Nachricht von Jesus Christus. Um die Frage, wie er gelebt und gestorben und wieder auferstanden ist. Weil wo befinden wir uns in der Geschichte nochmal? Wo waren wir gerade? Osterwoche, oder? 2 Tage vor seiner Kreuzigung. 2 Tage davor, bevor Jesus gesagt hat, ich gehe ans Kreuz und ich hänge mich freiwillig. Ich hänge mich mit intrinsischer Motivation, ich hänge mich mit Begeisterung, ich hänge mich mit Liebe an dieses Kreuz. Warum? Warum geht irgendjemand freiwillig ans Kreuz? Warum hängt sich da irgendjemand an und gibt sich der größten Schmerzen und der schmerzhaften Hinrichtungsmethode dieser Welt preis? Warum würde das jemand tun? Um seine Feinde zu retten, um uns zu retten, um uns zu lieben. Gott weiß, dass wir Rebellen sind. Gott weiß, dass jeder von euch ein Rebell ist. Gott wusste, dass die Juden zu der Zeit Rebellen sind. Gott wusste, dass alle Heiden zu der Zeit Rebellen waren. Gott wusste das. Und Gott weiß, dass wir nicht ihn als Herrscher wollen. Er kann natürlich in unsere Herzen gucken. Er sieht alles. Er ist allmächtig. Er sieht das. Und er weiß deswegen, dass wir Feinde von ihm sind. Du musst nicht erst Pharisäer oder Herodianer oder religiöse Elite werden, um Feind Gottes zu sein. Sondern immer dann, wo du sagst, Ich will Gott nicht als Herrscher, nicht als ultimative Macht in meinem Leben haben. Ich will ihm nicht alles geben. Da bist du Feind Gottes. Da verhältst du dich zumindest als Feind Gottes. Weil es kann in einer Monarchie keine zwei Herrscher geben. Es gibt keine zwei Könige. Es gibt einen König. Und die Frage, wer der König ist da oben, die Frage, wer der Herrscher ist, entscheidet darüber, ob du dich als Feind Gottes verhältst oder als Freund Gottes verhältst. Seht ihr, Gollum war mit Frodo unterwegs. Aber der hatte die ganze Zeit seine eigene Agenda. Die hatten eine Beziehung. Natürlich hatten die eine Beziehung. Aber die Beziehung, die Frodo und Gollum hatten, die war keine Liebesbeziehung, die war keine Freundschaftsbeziehung. Gollum hatte seine eigene Agenda. Der war immer noch sein eigener Herrscher über sein Leben. Er hat gesagt, okay, ich folge diesem Frodo teilweise mit einer Schlinge um den Hals, aber der hat sich irgendwann nicht mehr gewehrt. Das ist mitgegangen, weil er gesagt hat, irgendwann kriege ich diesen Ring. Und es war eine Handelsbeziehung. Der hat die ganze Zeit immer noch erwartet, ich gehe nur mit Frodo mit, weil ich ja meinen Schatz haben will. Und solange irgendeiner von uns an unseren Schätzen festhält und solange wir nicht bereit sind, bestimmte Bereiche unseres Lebens Gott hinzulegen, sind wir wie Gollum. Und einige Leute um uns herum sehen das sogar. Einige um uns herum sehen, wie wir krampfhaft uns an Dingen festhalten. Und wir merken das gar nicht. Und wenn wir uns in dieser Situation befinden, und Leute, wie oft falle ich darin zurück? Das geht uns allen so. Sind wir Feinde Gottes? Zumindest verhalten wir uns als Feinde, wie Feinde Gottes. Und dafür ist Jesus gestorben. Weil Gott gesagt hat, hey, ich realisiere, dass diese Rebellen, dass diese meine Feinde niemals den ersten Schritt auf mich zumachen werden. Die werden nie kommen. Wenn Gott im Himmel gewartet hätte, bis irgendeiner von uns den ersten Schritt macht, dann wäre nie ein erster Schritt gekommen. Keiner von uns hätte das gewollt. Und weil Gott realisiert hat, keiner von uns will den ersten Schritt auf ihn zumachen, ist er gekommen. Und hat er sich selbst gegeben. Gott will nicht, dass wir Feinde bleiben. Uns ist es egal. Wir würden aus uns heraus niemals aufhören, Feinde Gottes zu sein. Gott wollte aber nicht, dass wir Feinde bleiben. Deswegen hat er mit seinen Feinden geredet. Deswegen ist er auf die Erde gekommen. Deswegen ist er Mensch geworden. Deswegen hat er angefangen, das perfekte Leben zu leben. Hat alle Menschen geliebt, alle Menschen geheilt, mit allen Menschen sich unterhalten. Hat die gute Nachricht weitergebracht und ist letztendlich ans Kreuz gegangen, weil er gesagt hat, ich liebe diese Menschen. Ich liebe diese Feinde. Die interessieren sich keinen Dreck für mich, aber ich liebe diese Feinde. Und ganz ehrlich, wenn wir in unser Herz reingucken, dann interessieren wir uns eigentlich nicht für Gott. In mir ist nichts drin, was natürlicherweise sich nach Gott ausstreckt. In mir ist Dunkelheit und ist Sünde und ist Bosheit, wenn Gott nicht wäre und mich gerettet hätte, wenn Gott nicht auf mich zugekommen wäre. Und das geht uns allen so. Wir können nicht auf Gott zukommen, ohne dass er den ersten Schritt macht. Und deswegen ist Jesus gekommen und ans Kreuz gegangen. Und Leute, wenn ihr das versteht und zu dem Maße, wie ihr das versteht, vielleicht habt ihr es schon verstanden und vergesst es wieder, vielleicht habt ihr es noch nie verstanden, aber wenn ihr versteht, dass ihr gleichzeitig Feinde seid, dass ihr Gegner Gottes seid, aber gleichzeitig geliebt seid von ihm, dass er, obwohl ihr Feinde seid, auf euch zugeht und sich für euch opfert und euch liebt, dann wird diese beiden Wahrheiten zusammen werden euer Herz schmelzen und werden euch eine Liebe geben, mit der ihr zu Gott kommen wollt. Weil er hat euch geliebt. Er hat euch zuerst geliebt. Er wird euch immer lieben. Seine Arme sind offen. Seitdem Jesus am Kreuz gestorben sind, sind die Arme Gottes weit offen. So wie sie am Kreuz weit offen waren, sind die Arme weit offen. Leute, und wenn wir diese Liebe verstehen und zu dem Maße wir sie verstehen, wie wir sie wieder und wieder verstehen, und das hört nie auf, weil du einmal Christ geworden bist, heißt nicht, dass du aufhören musst, dich damit auseinanderzusetzen, weil unsere Herzen werden automatisch wieder kalt, wenn wir nicht wieder neues Feuer da reinlegen von Gott. Aber zu dem Maße, wie das passiert, wird es unser Leben verändern. Und ich möchte mit einem Zitat schließen, das ihr auch im Programmheft abgedruckt habt, was jemand geschrieben hat, der kein Christ war, über die Christen im 2. Jahrhundert. Und das ist ein Beispiel davon, was die Liebe Gottes mit Menschen macht, die ursprünglich Gottes Feinde waren. Weil die Leute, über die er hier redet, diese Christen, das waren Leute, die Christen ursprünglich verfolgt haben. Das waren Leute, die Feinde Gottes und die Feinde der Christen waren. Das waren die Jesus gehasst haben, die ihn gekreuzigt haben. Und da wurde eine Bewegung draus von Menschen, die ursprünglich Feinde Gottes waren, die zu Christen geworden sind, die diese Nachricht der Liebe Gottes verstanden haben. Und dann haben sie so gelebt. Und das ist es, was es bedeutet, Gott zu lieben und ihm alles zu geben. Denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, sondern Städte von Griechen und Nichtgriechen, wie es einem jedem das Schicksal beschieden hat. Sie fügen sich der Landessitte in Kleidung, in Nahrung und in der sonstigen Lebensart. Sie legen dabei einen wunderbaren und anerkanntermaßen überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an den Tag. Sie bewohnen jeder sein Vaterland, aber nur wie Beisassen. Sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborenen nicht aus. Sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Ehebett. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Sie lieben alle und werden doch von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden gekränkt und segnen, werden verspottet und erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden wie die Übeltäter gestraft. Mit dem Tode bestraft, freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Lass mich beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du den ersten Schritt machst. Ich danke dir, dass du zu uns kommst, dass du auf uns zukommst und dass du dich für uns gibst. Weil wir hätten nie den ersten Schritt gemacht. Und mein Herz hätte nie einen Schritt auf dich zugemacht, wenn du nicht gekommen wärst. Herr, du hast dich selbst gegeben, um uns zu retten. Und ich bete und ich bitte dich, Herr, dass du mein Herz weicher machst und unser aller Herzen weicher machst, damit wir lernen, dich zu lieben und uns dir voll zu geben, dir alles hinzulegen, damit wir frei sind von unseren Schätzen und frei sind von den Dingen, die uns ja gefangen halten, und dass wir stattdessen lieben, dich und die anderen Menschen. Herr, verändere uns. Amen.